Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad. Auf dem Sternenberg, mitten im schönen Zürich-Oberland. Euches familienfreundlicher Restaurant mit Spielplatz. sonnenbad.ch.
Ja, da wären wir über 1000 Kilometer abgestürzt. Ich weiß gar nicht, ob es mir die Hirne abgestellt hat. Ich weiß gar nicht, was ich dann währenddem gedacht habe. Ich weiß nachher schon sehr, was ich danach gedacht habe. Ich war unglaublich dankbar, dass wir es haben können.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Mal die Wanderschuhe anlegen und auf den Hocker ruhen, wandern, das ist wunderschön. Es gibt aber einen, der schneller auf Bergen rennt, als normale Menschen irgendwo um einen See rumlaufen. Ich bin Martin Diener und bei mir ist der Adi Zurbrück aus dem Berner Oberland. Herzlich willkommen.
Merci vielmals. Schön, bist du hierher gekommen.
Ja, schön bei dir da im Berner Oberland. Ich habe es gesagt, bist ein Bergsteiger. Bitte mir zuerst als Unterländer, als Flachländer mal die Faszination Berg erklären. Was zieht dich auf die Höhen?
Ja, bei mir hat es halt recht früh angefangen. Oder? Ich bin mit dem Vater und mit der Mutter sehr früh unterwegs gewesen. Ich habe dann eigene Geschichten gemacht. Und ja, wenn du in einem Bergdorf aufwachst und Berge näher ist als das Meer, ist es dann irgendwie auch ein bisschen logisch, dass du dann viel in den Berg unterwegs bist, genau.
Und doch wird nicht jeder irgendwie so ein Extrembergler wie du. Also weißt du, die Faszination, also Berge faszinieren mich ja auch, zum Schauen, zum Staunen, sagen, wow, aber dass es dich dort anzieht, was ist denn das für eine Faszination?
Ja, ich glaube, es ist eine Leidenschaft, die du entwickelst. Auch bei mir ist sehr viel Abenteuergeist dahinter und ich bin natürlich viel und früh in Kletterlager gsi, oder? Auch mein Umfeld hat sich so entwickelt, meine Freunde, meine Kollegen. Und so wachst du zusammen auf, oder?
Wir schauen auf dein Matchblatt, auf dein Palmarès. Rekordbegehung vom Berner Panorama. Das sind 65 Kilometer, 7000 Höhenmeter, 10 Gipfel in 37 Stunden. Oder Eigermönch und Jungfrau in 13 Stunden und 8 Minuten. In 5 Tagen auf die 7 höchsten Gipfel von den 7 Alpenländern. Warum?
Ja.
Also, weißt du, hochklettern ist sein, man geht gerne hoch, aber dann noch so am Limit, auf Extremspeed. Warum?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, ich kann mir so gar nicht ganz beantworten. Ich glaube eben auch die Faszination generell, schnell unterwegs zu sein, aber auch bedacht unterwegs zu sein, langsam unterwegs zu sein, kann beides, oder? Also, wenn du schnell unterwegs sein kannst, kannst du auch sehr langsam unterwegs sein. Umgekehrt ist schwierig, oder?
Ich könnte nur langsam.
Genau. Und oft werde ich mit dem konfrontiert, ja, Adi, weißt, mit dir komm ich nehmen, du bist mir zu schnell. Und dann sage ich, du, ich kann ganz normal unterwegs sein, oder? Und ich glaube, alles hat seine Berechtigung. Das Schnelle hat seine Berechtigung, das Effiziente und auch das Bedachte, sich Zeit nehmen in der Natur und so. Und beides mache ich übrigens auch sehr gerne.
Aber gleich, was ist es denn, was dich dort anzieht? Ist es die Leistung? Ist es der Sieg über dich selber? Ist es vielleicht auch sogar das Quälen?
Ich glaube, es sind nicht derige Faktoren. Also was sicher ist, das ist schon immer so, schafft man es oder schafft man es nicht. Ist etwas realistisch, man macht sich einen Plan, eine Vorstellung, man hat ein Investment, man trainiert für etwas, oder? Das ist in 5 Tagen auf die 7 höchsten Gipfel der Alpenländer, das ist ein Investment, da muss man wirklich trainieren. Ich habe dann eben 100'000 Höhenmeter in 3,5 Monaten auf den Ski trainiert für das Projekt und dann haben wir das abgedrückt, oder? Und das schafft man es oder schafft man es nicht. Im Endeffekt ist es mir gleich, ob ich es geschafft habe oder ob ich es nicht effektiv nicht schaffe. Aber das ist sicher ein Punkt, der mich sehr begeistert an dem. So, ist es realistisch oder nicht?
Sind die Berner Oberland alle so bergfanatisch?
Nein, also das ist natürlich, da gibt es natürlich diverse, was unterwegs, auch diverse unterwegs sind. Und das ist ja das Schöne. Also das ist, jetzt ich zum Beispiel denke, manchmal ist man von einer Zeit lang gebracht mit dem Skateboard, oder? Dass ich nie würde auf einem Skateboard stehen oder wenn die Rädchen nur mehr gehen, dass es mich nicht umschlägt. Und das ist ja genau der Punkt, oder? Die Sachen, die man gut kann, die man Interesse hat, die man sich verbessert, ist doch cool. Und man sieht dann, in diverse Richtungen, wie die Leute sich können, ja, entwickeln.
Dem sagt man Speed-Alpinismus. Mhm. Also so wie normale Leute vom Fußballplatz rennen, rennst du die höher hoch. Aber du verstehst, dass die Leute den Kopf schütteln, wenn sie das sehen. So Bilder, wo du über einen Gradien rennst, dass die Leute das nicht verstehen. Verstehst du das?
Ja, genau. Also das ist übrigens auch nicht nur ein Gerät, so, wenn man Seilschaft überholt oder wenn man ungesichert kommt und wenn man eine gerade Seilschaft überholt, das ist auch auf einem Wanderweg so, wenn man mit dem Laufschuh schnell kommt, grundsätzlich auf einem Wanderweg, Bergweg und so, wird man tendenziell immer noch ein bisschen, fällt gerade ein Blick oder mal ein Wort oder so. Und das gilt zu verstehen. Und ich glaube, dadurch haben wir auch keine Berührungsängste gegeneinander. Das wird zum Teil thematisiert, fällt es bei einem Blick aus. Aber es ist etwas, wo die Leute beschäftigt. Also wenn man zügig kommt und zügig bergsteigt, das beschäftigt, ja.
Wie fühlt sich denn das an, wenn man auf so einem Gipfel oben steht? Also du hast jetzt schon 49 Mal den Eiger gemacht. Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn du da oben ankommst?
Ja, also das ist für mich ein wahnsinniges Erlebnis. Also jedes Mal, wenn ich auf einen Gipfel komme, ist das für mich ein eindrückliches Erlebnis. Egal, ob das Voralpengipfel sind oder Alpengipfel. Das ist eigentlich immer gleich. Gestern bin ich vielleicht, ich weiß nicht, das 2000. Mal oder so auf dem Niesen gewesen. Und ich hatte einen wahnsinnig schönen Abend gehabt. Und bin auch mit dem Stirnlämpchen gekommen. Und ja, also dachte, hey, was für eine schöne Runde.
Und Muskelkater? Nein, natürlich.
Ja, nein, das habe ich nicht gesagt. Genau.
Vielleicht das Thema Sicherheit. Also, wenn jetzt du schon 2000 Mal auf dem Niesen oben warst oder 49 Mal auf dem Eiger, wenn du dort wieder drauf rennst, dann weisst ja du vielleicht nicht, ob der Felsvorsprung noch hebt, wo du drüber rennst.
Mhm.
Ist schon auch gefährlich, nicht?
Ja, also zum Glück ist schon nicht alles Rennen, oder? Es ist schon ob bedacht zu gehen und
ja,
schnell
zu gehen. Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß haargenau, was der Mensch. Ich weiß haargenau, was der Mensch. Und ich glaube, jetzt gibt auf die objektiven Fragen angesprochen, oder? Ist natürlich schon mit dem ganzen Permafrost, mit dem Klimawandel, mit diesen Felsstürzen, mit Einschlägen, Gletscherspalten und so weiter, Lawinen, die auch jedes Jahr das Thema sind, hat man wirklich ein Restrisiko. Das ist ja so. Bergsteigen ist gefährlicher als Badminton spielen in einer Halle. Und das ist man sich sehr bewusst. Und ich glaube, da gilt es nicht einfach die volle Konsequenz zu haben, sondern einfach wirklich die volle Bedachtheit drinnen zu haben. Also sehr überlegt handeln, gute Entscheidungen treffen. Ich habe Familie, oder? Und zwei kleine Kinder. Und ich weiss haargenau, was es braucht, für dass sie erhalten zurückkommen.
Gerade du hast deine Frau Debbie angesprochen und die zwei Kinder. Wie ist es denn für sie, wenn der Papi so wilde Sachen macht? Also weißt du, haben die nicht Angst, dass der Papi nur noch halb oder gar nicht oder eben vielleicht im Kistchen heimkommt?
Ja, bei Debbie ist halt wirklich schön. Wir sind jetzt gerade aktuell 20 Jahre zusammen und kennen einander gut. Wir haben ja einander in einem Kletterlager kennengelernt, sind viel auf sind Bergsteigen, wo wir noch keine Kinder hatten. Wir sind fast auf 20, ich glaube 18 oder 20 4000er zusammen gewesen und sie hat die Faszination mit mir geteilt und sie teilt auch meine Leidenschaft. Also ihr ist sehr wichtig, dass ich auch das darf erleben, was ich gerne mache. Gegenseitige Freisetzung ist das Stichwort, wo wir sehr aktiv das zusammenleben in Rehe. Also sprich, wenn sie ein Projekt hat, wenn sie kitesurfen oder so oder irgendwo, tue ich auch sie freisetzen und umgekehrt habe ich das so, wenn ich das darf, in Anspruch nehmen.
Aber eben, gerade weil sie es ja kennt, weiss sie, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Also gibt es Momente, wo sie sagt, heute habe ich Angst gehabt um dich. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Heute habe ich fast ein bisschen Angst gehabt.
Ja, genau. Jetzt zum Beispiel, ich mache das die Projekte mit dem, was das hauptberuflich macht. Also er lebt von Sponsoring und Vorträgen und so weiter, Nicola Hoyak. Und wir haben beides Partnerinnen oder eben Freundinnen, Frauen und so. Und die haben sich, glaube ich, auch schon mal die eine oder andere Nacht zusammen WhatsApps geschrieben, wo wir sie unterwegs waren. Also schlafen tut man natürlich tendenziell eher schlechter, weil sie wissen, dass wir jetzt ziemlich auf Abriss so eine lange Tour machen und nächtelang durchklettern. Mhm.
Ich muss gleich jetzt einmal auf das Risiko zu reden kommen. Wie berechnet man ein Risiko beim Bergsteigen? Wie macht man das?
Mhm. Also grundsätzlich hat man ja wirklich nicht alles in Hand. Also man muss da auch irgendwo das Vertrauen haben, dass es irgendwo durch auch gut kommt, dass man es richtig eingeschätzt hat. Und alle haben die gleiche Ausgangslage. Also alle starten vorbereitet, oder? Und alle haben das Gefühl, dass sie am Abend daheim sind. Ich habe das Gefühl, oder jemand, der auch am Abend nicht mehr heimkommt. Und das sagt eigentlich, dass das Kennen von dem bewahrt ist, oder? Also jeder kann es treffen. Mich kann es treffen, jemand anderes kann es treffen. Für mich ist der Punkt, der sich bei mir stellt, je mehr, dass ich unterwegs bin, je regelmässiger, dass ich etwas mache, je defensiver muss ich bergsteigen. Oder eben, je defensiver muss ich sein, dass ich eben in Trainingsvorbereitung zum Beispiel nicht in Absturzgelände mich bewege, dass ich auf Wegli meine Höhenmeter und Kilometer mache und dann nur für das Projekt eigentlich mit dieser, ja, für so Schlusszeichen Gefahr aussetze. Und ein gutes Beispiel kann dir sagen, zum Beispiel, jetzt geht das Thema Winter, oder? Und Lawinen. Also, keine Lawine fragt dich, wie gut dass du Kenntnis hast darüber, bevor sie dich verschüttet. Also, sprich, wenn ich 100.000 Höhenmeter mache in 3,5 Monaten, muss ich massiv mehr Spatzung einrechnen oder Reserven, dass ich das heil überstehe. Wenn der jemand, der 3-4 Skitouren macht pro Saison und eigentlich 3-4 Mal vielleicht am Limit. Also sprich, es hat frisch geschneit, es ist der erste schöne Tag und man geht und 3-mal funktioniert es oder 4-mal. Und von fast Umfällen lernst du nichts. Also wenn du einen Auslösepunkt mit der Ski nicht hast verwünscht und die Lawine nicht abgeht, bist du daheim im Bier oder im Kaffee, hast eine gute Zeit und du weißt nicht, dass du fast wärst reinkommen, oder?
Stimmt, aber numerisch, wenn du natürlich 20 Mal gehst, ist auch Gefahr mehr, wie der, der nur 3-4 Mal geht, oder? Mhm.
Ja, genau, das ist ja so. Ich denke, für mich ist so, oder ich jetzt sehr vieles dürfen machen und sehr vieles schnell gemacht oder unsicher gemacht. Wir sind stundenlang zusammen einen Grad unsicher geklettert und eben effizient. Für mich ist schon eine Überlegung so, wie lange mache ich das noch? Wie intensiv mache ich das noch? Ja, ich denke, wenn ich unterwegs bin und irgendwie ein Kinderlied in den Sinn kommt, am Grat, oder? Vom Bub, den er am Vorabend gelost hat. Also, dann bist du schon sehr bedacht, oder? Weißt du, jetzt so irgendwie, oder auch, Daddy, tust du dir gut haben beim Klettern? Das habe ich auch schon von meinem Bub gehört. Und, da bist du schon ein bisschen anders unterwegs, oder?
Ja. Singst du einmal Kinderlied?
Nein.
In der steilsten Wand?
Nein, singen nicht. Das läuft mir nachher. Weil so weit bin ich noch nicht.
Ja, das ist ziemlich schnell.
Das
ist noch lustig.
Ja, genau. Ja, genau. Ja. Das Einzige, was da jetzt dran steht, ist, dass ich ziemlich schnell wirklich gerne.
Oh, ja. Aber ja. Ist Risiko wirklich kalkulierbar? Also klar, du kannst die Wetterkarten anschauen, du kannst schauen, kommt das Gewitter oder kommt es nicht. Aber wenn da einfach ein Stein auf den Töckel geht, also klar, ihr habt einen Helm an, aber man sagt ja dann eben auch, sobald man bei etwas einen Helm hat, hallo, das ist gefährlich, genau. Oder?
Ich glaube, auf deine Frage, Risiko ist zu einem Punkt kalkulierbar und dann nimm. Aber ich muss es anders sagen, für mich in unseren Breitengrad, mit unseren Richtlinien und Strukturen, ist manchmal für mich Risiko auch ein bisschen ein Grundrecht geworden. Und ich muss sagen, Risiko macht dich im Leben achtsamer, bedachter. Also ich merke jetzt zum Beispiel, wenn ich die Firma Nestle, die haben im Hauptstandort die Richtlinie, dass Mitarbeiter in den Büro nicht dürfen telefonieren wegen Stolpergefahr. Und wenn ich so Sachen höre und mir herkomme, denke ich, Restrisiko ist für mich ein Grundrecht und ich will wirklich bedacht eine Seepromenade weglaufen, bedacht eine Leiter hochklettern und bedacht einen Berg steigen. Es verschont dich ein bisschen von etwas. Bedacht sein, sonst im Leben, oder? Genau, du legst schon nicht mit der flachen Hand auf die Herdplatte, oder?
Das macht auch Sinn, ja.
Genau.
Also, bei aller Bedachtheit bist du gleich schon mal in brenzlige Situationen reingekommen. Weil es ist die schlimmste, die du erlebt hast.
Ja, genau, das war eigentlich eben die schlimmste, die einzigste gewesen. Das war am Eiger auf der Lauperroute. Das ist eigentlich links von der Eiger Nordwand eine Route, ich glaube, 50, 60 Grad steil. Also es haltet schon noch ab. Und ja, da sind wir etwa auf 3.6, 3.7 sind wir am Klettern gewesen, wo wir am Morgen um 7 in ein Gewitter kamen. Und das Gewitter wäre klassisch Tagesverlauf Wetter gewesen. Also es wäre am Abend, Nachmittag um 3 kommt Laden und dann bleibt es zum Donner. Und wir sind wirklich am Morgen um 7 dort voll reinkommen. Oder es hat so Graupelschnee, so, es ist wie geschossen durch die Wand gekommen und uns hat es dort fast rausgespielt. Und wir sind nicht angemacht gewesen. Dort kannst du eigentlich nicht sichern oder schlecht sichern. Und dann haben wir das wirklich so 10 Minuten, Viertelstunde müssen ausharren. Und wirklich, ich bin dann mit einem Österreicher unterwegs gewesen, wo dann das letzte Mal ist bergsteigen. Also, es war sehr dramatisch gewesen für uns. Und das Erlebnis, das ich nie mehr würde vergessen.
Was wäre passiert, wenn du abgerutscht wärst?
Ja, dann wären wir über 1000 Kilometer abgestürzt, genau. Und ja, ich habe dann noch dem Rettungschef angerufen, nachdem das durch ist. Und recht emotional habe ich mir das geschildert, wo wir sind. Er hat uns dann mit dem Feldstecher von Grindelwald sofort gesehen. Hat uns dann noch Tipps gegeben, wo wir können unten durchqueren können. Weil wenn du in der Wand bist, siehst du die Felsbänder, die Ausstieg ist, oder die Exit. Und wir sind dann so links durchgeklettert, unter der Mittellegehütte, die extrem steil ist, sind wir dann irgendwie, haben wir das gefunden und sind dann 2 Stunden später mit dem Heli raus.
Hat man dann da noch genug Power und Energie in den Armen, in den Beinen? Also 10 Minuten hangen und heben mit Angst ums Leben.
Mhm.
Hat man da noch genug Pfupf und Power, um nachher noch wieder in Sicherheit, also zum Exit gehen und in Sicherheit
klettern. Ja, das ist also schon etwas, oder? Es schlottet aus, zittert aus, bist emotional, oder? Hast das Gefühl, du hast jetzt gewusst, jetzt hast du es überlebt, oder? Hätte anders können ausgehen. Und dann irgendwie mobilisierst du es wieder und dann geht's, oder? Aber in so Gelände, in dieser Verfassung wünscht man sich nicht.
Und was geht einem durch den Kopf, wenn man dort hängt und in dem Gewitter innen ist, mit Graupel und 1000 Meter Abgrund unten durch?
Wow. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es mir 10 Minuten die Hirne abgestellt hat. Ich weiß gar nicht, was ich dann während dem gedacht habe. Ich weiß nachher schon sehr, was ich dann nachher gedacht habe. Ich war unglaublich dankbar gewesen, dass wir es haben können. Nein.
Wie ist für dich, das jetzt so zu erzählen? Und auch mit dem Wissen, dass einmal ein falscher Griff und an dir.
Mhm.
Die Vorstellung, dass du vielleicht gar nicht mehr da wärst. Wie ist das?
Ja, ich glaube, das ist eben auch das, so wie wir unterwegs sind, oder? Dass wir nicht wissen, wenn und wie, dass wir gehen, oder? Dass wir nicht mehr hier werden sein. Ich glaube, das ist etwas, wo jeder Mensch sich mehr oder weniger damit beschäftigt. Und ich bin einfach froh, dass es dann nicht der Tag war. Ja.
Und doch kommen in den Bergen ein Haufen Leute ums Leben. Erst gerade jetzt die Tragödie am Rippfischhorn.
Mhm.
Oder auch Kollegen von dir, wo du kennt hast, wo gestorben sind. Mhm. Was macht das mit dir?
Ja, das stimmt mir sehr nachdenklich. Also, wenn Leute ums Leben kommen, in den Bergen oder grundsätzlich, ist das wirklich etwas, wo ich für mich gedanklich thematisiere. Es bewegt mich auch, es rührt mich auch. Manchmal grenne ich auch darüber. Also, ich werde auch emotional da drin. Und schon hier, niemand hat Gewissheit, dass man es überlebt oder dass man ohne Unfall oder so etwas rauskommt. Ich glaube, jeder macht sein Bestmöglichste und gibt sich da alle Mühe, dass er gesund heimkommt und niemand hat die absolute Gewissheit.
Du hast gesagt, in dem Eiger-Gewitter, wo du drin warst, mit dem österreichischen Kollegen, dass der Kollege aufgehört hat mit Bergsteigen. Haben die da mal noch irgendwie geredet drüber? Was macht man da wie quasi eine Verarbeitung von dem von dem Ereignis, oder bist du heim zu dir, er heim zu sich und gut?
Das ist eigentlich fast so, ja. Ehrlich wäre das auch nicht meine Art, würde ich gerne, dass noch Austausch stattfindet. Aber das, was du jetzt schilderst, ist mir eigentlich seit er dann nie mehr darüber geredet. Es wäre eigentlich letzte Ostern wegen etwas zustande gekommen, wo wir fast wären, sagen, Besuch auf Deutschland, das hätten wir sicher thematisiert. Das ist aber nicht zustande gekommen. Also, der Besuch ist noch hängig. Sie haben ja jetzt gleichaltrige Kinder, also da kommt sicher mal etwas zustande. Und dann werden wir dann Austausch haben, da bin ich mir sicher.
Du bist ja nicht nur Bergsteiger, also das ist dein Hobby, du bist professionell Landschaftsgärtner, ist ein eigenes Geschäft, Garten erleben GmbH. Du bist geheiratet, zwei Kinder und machst eben die sportlichen Grossdaten. Wie um alles in der Welt bringt man das alles unter einen Hut oder unter einen Kletterhelm?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, glaube ich. Da spielen viele Faktoren rein und vor allem merke ich auch, dass es die Leute beschäftigt. Also erstens mal, zum Teil glaube ich es fast nicht, dass ich es eben schaffe. Und wenn sie vielleicht so ein bisschen im erweiterten Umfeld irgendwo mitkennen, denke ich oder weiss ich auch, dass mir oft auch ein bisschen Egoismus vorgeworfen wird, manchmal auch unausgesprochen. Und ich glaube, auf diese Frage denke ich, ja, ist sicher auch spannend, was jetzt zum Beispiel Debbie über das würde sagen oder sie das würde beurteilen. Und da weiss ich halt von ihr, dass sie mir sagt, dass ich sehr einen guten Umgang habe in dem Sinne. Und Selbstreflektierung ist ja auch eine schöne Geste, was das Leben kann bringen kann. Und in dem Sinne mache ich das, glaube ich, auch. Und ich glaube, für mich ist wirklich die Prioritätensetzung sehr ein zentraler Punkt. Also jetzt ich zum Beispiel, ich bin sehr, sehr ein Familienmensch, ich bin auch sehr viel für die Familie da. Ich bin das auch wirklich pflegen und mit den Kindern, mit der Debbie und so. Und gleichzeitig habe ich eben die grosse Leidenschaft und den Beruf. Und der Sport, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich auf diesem Niveau Sport mache, aber der Sport kommt fast als Letztes. Und das Lustige ist auch noch dran, nach null Struktur. Also ich habe keinen Trainingsplan, ich habe kein Strava. Also ich kann niemand verfolgen, wie und was, wie lang, wie breit, wie hoch. Also niemand weiss, was ich trainiere, was ich für Umfang mache, ausser man fragt mich. Und ich glaube, das ist die ganz grosse Entlastung für mich. Ich mache es nach eigenen Prinzipien, nach eigenem Antrieb, wenn ich kein Interesse oder anders gesagt, wenn ich keine Zeit habe oder nicht mache, dann mache ich es nicht. Also ich kann nicht joggen trainieren, wenn ich müde bin, oder?
Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist der ideale Ort für ein Familienfest oder einen Familienausflug. Kein Verkehr, ein schöner Spielplatz und eine Speiskarte, wo auch die Kleinen etwas Lustiges zu essen finden. Gasthof Sonnenbad, die Perle im Zürich Oberland. sonnenbad.ch.
Aber du hast ja gleich mehr Power oder auch mehr Zeit wie andere Menschen. Du brauchst nur fast keinen Schlaf. Also ich habe gehört, dass du manchmal, wenn du wirklich auf ein Ereignis trainierst, dass du dann um 2 am Morgen aufstehst und irgendwo auf einen Berg rennst bis um 4, 5, 6, dass du am 8 kannst du arbeiten, zwischendurch noch zu Morgen und der Frau noch einen Kuss geben. Also dein Tag hat schon mehr Stunden als unser Tag und du hast auch viel, viel mehr Pfupf oder Motivation oder was ist es?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das andere, was du natürlich sagst, stimmt schon. Also ich habe schon für das Trainieren die Nacht zum Tag gemacht. Das ist schon so. Also ich bin oft um 2 aufgestanden für 7:30, 8 beim Arbeiten zu sein. Und dann ist der Tag so lang am Abend noch gewesen, wie er war. Aber grundsätzlich, ja, ich denke auch dort, priorisieren ist ein ganz wichtiges Stichwort. Eben von einem Projekt her trainieren. Ich habe nicht das ganze Jahr das gleiche Niveau, oder? Also, ich tue wirklich spezifisch auf ein Projekt trainieren.
Wie du siehst, jetzt so recht kech aus.
Ja, das ist nicht vom Arbeiten, oder? Genau, vom Stein rumlaufen, oder? Ja, ich glaube, es sind derige Sachen. Und sich, glaube ich, irgendwie auch nicht unter Druck setzen. Und auch zu merken, du, manchmal hänge ich auch in der Seile. Und ich werde zwar nicht, film nicht wie eine Marionette, die irgendwie mit Seile bedient wird, aber wirklich, ich habe das auch schon gesagt, ich bin auch schon bei meinem Kollegen in den dritten Stockkuchen gelaufen, auf den Obersteigentritt gehockt. Und denke, oh, die drei Stöcke sind jetzt schon gerade streng.
Jetzt schau, jetzt siehst du mal, wieso ist ich gerade. Jeden Tag.
Ja, ich glaube, das ist doch genau Kunst, oder? Ja. Weißt du, ich so, das Unbeschwerte. Ich glaube, dort nehme ich die grösste Kraft raus. Und das Unbeschwerte und nicht müssen, aber dürfen. Oder, ja, ich glaube, es sind so Sachen, ja.
Du hast vorher gesagt, dass du kein Strava hast. Für die, die das nicht kennen, das ist so eine App, wo man schauen kann, wie hoch, wie schnell, wie weit ist er durchgesickelt, was dich mit GPS wahrscheinlich ortet. Warum hast du das nicht? Also ich merke bei dir auch eine gewisse Bodenständigkeit, eine gewisse Demut. Weißt du, ich kenne das von mir, wenn ich daheim fein kochen möchte, ich am liebsten ein Foto machen und allen Kollegen und auf Social Media das posten. Das ist doch bei dir neuliegend, dass du dann auch von deinen Heldentaten auf den Bergen allen möchtest erzählen, warum nicht?
Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen. Zuerst, ich glaube, manchmal schreie ich fast darauf an, es irgendwie auf das Handy zu laden. Ich habe zum Beispiel auch keinen Wind, wo alle sagen, hey, warum hast du nicht schon endlich den Wind? Ich will dir das Geld geben. Dann denke ich so, nach dem 10. Mal, wenn so viel Geld zu mir will, müsste ich es auch mal nachladen, was immer noch nicht. Weißt du, ich glaube, die Bescheidenheit ist mir sehr wichtig, wobei ich sage nicht, dass Leute, die Strava haben, auch suchen lassen, nicht bescheiden sind. Es wird einfach anders gelebt, oder? Und für mich ist eigentlich das nicht gesehen werden und nicht verfolgt werden, in Anführungs- und Schlusszeichen, eben wie lang, wie breit, wie hoch, hat irgendetwas Schönes für mich.
Aber man sagt doch auch, tue Gutes und sprich darüber. Also das tut ja niemandem weh, wenn du der ganzen Welt zeigst, wie gut du bist.
Ja gut, ich sage jetzt im Bergsport im Vergleich mit Ausdauer, denke ich, da habe ich meine Qualität, oder? Vielleicht im ausgesetzten Gelände unterwegs, effizienter unterwegs sein. Aber sonst denke ich, ja, gibt es ganz Haufen Sportler, die ich sehr bestaune und sehr bewundere und gleichzeitig ohne dir das Zeug sehe, oder? Also irgendwo durch finde ich, man ist so viel am Handy und schaut dieses und das. Und ich glaube, für mich ist jedes App, das ich nicht drauf habe, irgendwie eine schöne Geschichte.
Und du hast ja die Vergleich mit unseren Alpinismus-Lichtgestalten, wie zum Beispiel der Dani Arnold oder eben der Uli Steck, der Swiss Machine. Du findest den Vergleich gar nicht gut. Warum nicht?
Sie entstehen automatisch, oder? Also, ich mache dir ein Beispiel. Ich gehe auf eine Niese und schaue mal, wie schnell das ich bin, oder? Müllen eine Niese irgendwie, eine Stunde 19 oder so, und gehe wirklich voll oben, lege einfach noch jedes Bricke rein, das ich habe, oder? Und dann sagt das Bärli zueinander, das wartet auf das Bändli, oh, muss ich mal schauen, da kommt einer gesponnen schnell, oder? Und er sagt sie oder er, ich weiss es nicht mehr. Ja, aber Uli Steck werde schon noch zügiger, oder? Ich höre das so und denke, ja, es braucht einfach eine Swiss-Maschine oder Speed-Maschine oder so, weißt du? Und gleichzeitig ein eigener Ultra-Trail auf 100 Kilometer mit 7000 Höhenmeter habe ich 2016, glaube ich, im Uli 3/4 Stunde abgenommen. Also bin ich 3/4 Stunde schneller im Ziel gewesen. Und es wird sofort verglichen und sofort gesehen und ich glaube, das ist nicht der Punkt, was unbedingt braucht, weil jetzt gerade im Bergsport, im Alpinismus, ist vieles auch nicht vergleichbar. Die Verhältnisse sind anders, der Tag ist anders, die Art und Weise, wie man ein Projekt angeht, ist anders. Wenn einer 100 Meter geradeaus säckelt auf einer Bahn, dann kann er nicht sagen, er sei es anders angegangen als der, der nebendran startet. Beide waren fokussiert für das Projekt. Aber du in den Alpen irgendwo einen Grat machst, egal ob 25 oder 65 Kilometer lang mit weiss nicht wie vielen Höhenmeter, das wird anders angegangen und anders gestartet. Und darum ist dann, wenn du Schlagziele lesen kannst, eine Überschrift, hat es etwas Befremdendes.
Gehen wir nochmal auf die Demut. Deine Leistungen sind wirklich gewaltig. Und du sagst es dass es nur ein Hobby ist. Und wenn jetzt du würdest sagen, hey, ich lasse mir da 20 Sponsoren auf mein Liebli sticken, dann gäbe es auch noch recht Anken aufs Brot. Also rein jetzt finanziell könntest du da noch einen schönen Batzen machen, oder nicht? Warum machst du das nicht?
Ich glaube, also erstens mal, wenn man den Weg einschlägt, ist es wirklich ein Investment. Also da bist du wirklich auch, ich glaube, es ist nicht nur zu trainieren und etwas abzurufen, was du hast. Also ich glaube, ein Investment muss stattfinden, dass du wirklich auch zu diesen Sponsoren kommst, wenn du den Weg einschlägst. Kann sein, dass es bei mir aufgegangen wäre, kann sein, dass es nicht wäre aufgegangen. Für mich ich bewundere es sehr, Leute, die den Weg gehen, auch in Nebensportarten, so wie es der Bergsport, Profisport einer ist. Ich bestaune das sehr und gleichzeitig merke ich es für mich, wäre es nicht das, was kompatibel wäre mit dem, was ich gerne bin oder mache. Eben durch Leidenschaft und Abenteuer Bergsteigen bedeutet für mich totale Freiheit und Sponsoren losgelöst. Und für andere ist Sponsor mit Sponsoren und hat genau gleich Leidenschaft und Abenteuer und ist für ihn sein Weg. Also das ist beides, hat beides seine Berechtigung. So.
Ich habe jetzt zwei Aussagen, die ich von dir gelesen haben. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht lege ich sie dir einfach ins Maul. Mhm. Aber ich sage jetzt etwas und du sagst dann etwas dazu.
Also ja.
Umkehren ist okay.
Definitiv.
Warum?
Ich glaube, das ist genau der Schlüssel zu allem, oder? Was das anbelangt. Umkehren hat so viel gute Aspekte. Das heisst eigentlich, du lebst Demut, Berge, sind für dich oder jetzt spricht für mich etwas, wo wir das Gute haben, dass wir es dürfen nutzen, die Geografie und dort unterwegs sein und gleichzeitig, ja, es fühlt sich fast an wie ein Zaungast. Also ich glaube, wir müssen sehr respektvoll und demütig zu Berg gehen und umkehren, egal ob 100 Meter unter einem Gipfel oder 50 Meter, ist so etwas Wichtiges, egal was die Situation ist.
Ist der Berg eigentlich dein Freund oder dein Feind?
Ich glaube auch nur mein Freund, aber schon, dass es sich sehr von anderen Seiten zeigen kann. Ja.
Ja, ich habe nochmal so eine Aussage, Stichwort Resilienz.
Mhm.
Eine gute Grundhaltung bringt Balance statt Burnout.
Mhm. Würde ich auch so unterschreiben. Also definitiv, ich glaube, auf die Resilienz angesprochen. Ja, man nimmt etwas mit aus der Kindheit, aus der Lehre und so weiter. Und man baut sich das auf, eine gesunde Resilienz, irgendwo etwas, das Leben bringt in allen Bereichen, irgendwo Sachen, die ihm herkommen. Und ich glaube, das ist genau das Ausgewogene. Und genau das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, wo man sagt, hey, ich für mich will einfach das nehmen, was kommt. Und etwas daraus machen. Ich glaube, auch Veränderung ist etwas, was in unseren Breitengraden eine gute Geschichte ist. Oder viele Leute haben Mühe mit Veränderung, gehen jahrelang in etwas, was sie nicht wohl sind, weil sie den Aufwand oder vielleicht das Neue scheuchen. Und dafür ist die Veränderung, braucht vielleicht gleich viel Energie wie im Auto, wo sie drin sind, aber es fühlt sich wieder besser an, wenn du etwas änderst. Ich glaube, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, egal im Bergsport, im Arbeiten oder Familie, wo man einfach ja, etwas kann kreieren kann, etwas dran sein, miteinander oder allein.
Du bist einer, der nicht nur schnell den Berg rennen kann, sondern der auch überlegt, der differenziert ist. Was siehst du noch für Bilder, für Metaphern, die man vom Bergsport in den Alltag übernehmen kann?
Bodenständigkeit, dankbare Haltungen. Wenn ich Bergführer beobachte, das sind ganz geerdete Leute. Also sehr viele Leute, die in den Bergen kreuzen, beobachten, mit ihnen einen Austausch haben. Das sind sehr geerdete, bodenständige, naturnahe Leute. So Charaktere oder so Eigenschaften ist im ganzen Leben sehr ein zentraler Punkt. Und ich wünschte mir auch manchmal von der Geschwindigkeit, vom Schnelllebigen, vom Trend und alles, manchmal auch noch wieder ein bisschen mehr Bodenständigkeit, mehr Haftung. Ich glaube, das sind so Sachen, die mich beschäftigen, die mich prägen und die ich mir auch wünsche, für mich einfach das kann auch weiterzuführen und auszubauen.
Wenn du auf einem Berggipfel oben ankommst, dann bist du ja durchflutet von Glückshormonen und allem Wüste. Hast du dann auch noch Zeit, zum ein bisschen philosophieren? Oder bist du nur am Schnaufen und am Geniessen?
Ja, das ist verrechtigt. Nein, ich komme natürlich auch unterschiedlich aufgebraucht an Gipfel. Manchmal geht das ganz easy. Und das ist schon so. Also, ich glaube auch, dass das Unterwegssein, das Hochkommen, ja, einmal habe ich gesagt, Morgenstimmung ist ein Thema. Oder? Das berührt mich, beschäftigt mich. Und da habe ich schon die Werte. Oder? Ich glaube an Gott. Ich glaube, dass er die Welt geschaffen hat, dass er ja, ein Erlöser ist, und das stimmt mich schon in den Bergen sehr, sehr, ja, es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, so, dass er auch das geschaffen hat, dass er der Schöpfer ist von dem, und dass wir auf dieser Welt leben, das ist schon etwas, was mich sehr beschäftigt und mir Freude macht, ja.
Ist man dann dort oben näher bei Gott?
Ja, ich glaube nicht. Du kannst auch in dritte Augen irgendwo zu einem Billardtisch und kannst das so erleben. Also, ich denke, dem steht nicht im Weg. Ja,
ja gut, aber du hast ja dann die freie Sicht
das auf stimmt, den Himmel, ja, oder? Ja, ich glaube, gedanklich fühlt man es vielleicht anders. Also, ich habe auch schon von Leuten gesagt bekommen, so, hey, wenn ich in der Ferien bin, wenn ich am Meer bin irgendwo und am Morgen früh vorne gehen, Strand und die Wellen, die da reinbrechen und ich bin dort so, und die Kraft und der Power, die vom Wasser kommt und so, hey, dann werde ich so demütig und dann fange ich einfach an zu beten. Und das ist doch noch schöne, ja. Schöne ja, Gäste.
Oder vielleicht auch der Blick in die Ewigkeit beim Meer.
Vielleicht,
also,
ja. Also, genau.
Es gibt ja einen Haufen so Bilder. Auf diesen Gipfel hat es ja mal die Gipfelkreuz. Mhm. Was bedeutet dir die Gipfelkreuz?
Ja, es ist etwas Schönes, also, wo von beiden Seiten gesehen wird, oder? Also, ich habe vor ein paar Monaten habe ich mal ein Gipfelkreuz hochgetan und montiert und ich glaube, es ist eine Woche gegangen. Und
also, so richtig gut geschleift?
Ja, genau. Ich glaube, es ist eine Woche gegangen und hat es einen abgesagt. Und dann habe ich so gedacht, ja, zerstören ist schon einfacher als erbauen, oder? Habe ich so für mich gedacht. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo vielleicht auf das bodenständige, naturverbundene, wo ich denke, so in unseren Breitengraden, weisst du, hier oben ist so unsere Tradition oder unser Ursprung, wo ich denke, man verkauft es schon relativ günstig, oder? Wenn ich da manchmal irgendwie wieder mal thematisiert wird, dass man die Landeshymnen umändern oder abschaffen, denke ich schon, ja, Freunde, ihr habt es, glaube ich, nicht so verstanden. Das ist etwas, was unsere Grossväter und Väter und so gepflegt haben. Und warum verkauft man unsere Werte, unseren Ursprung so billig? In anderen Ländern, wenn du jetzt im Osten schaust, wie und was gehandhabt wird, das ist alles, oder? Und ich denke, das ist sehr etwas Schades dahinter, wo man eben, wie gesagt, unsere Werte zu günstig an Nagel hängt oder verkauft.
Klettern geht da mal mit?
Ja, ich glaube es.
Hast du ihn im Rucksack dabei?
Ja. Ja, nein, es ist wirklich etwas, was mich beim Bergsteigen beschäftigt. Oder manchmal so, ja, ein Gebet, egal ob es Danke oder etwas Anfragen ist, ja, es ist einfach für mich etwas Zentrales in meinem Leben, genau.
Aber eben, Bergsteig ist auch gefährlich. Ist es manchmal auch so ein bisschen ein Zeugeln, ein Herausfordern vom lieben Gott?
Ja, also ich empfinde es eigentlich gar nicht so. Für mich ist es einfach wirklich das Überleiten, Handeln, das Unterwegssein und gute Entscheidungen zu treffen. Egal, ob man jetzt in eine Kirche geht oder es lässt sein oder egal, ob man Gott glaubt oder sonst etwas. Ich glaube, herausfordern will es niemand. Und gleich manchmal rechnet man mit etwas, oder? Beten tust du eigentlich, wenn du glaubst, dass eine Veränderung stattfindet. Und wenn ich unterwegs bin, dann zieht irgendwie der Nebel rein und man hat null Sicht und man ist irgendwie auf dem Gletscher und man muss dann anfangen navigieren und so. Ja, und du betest, dass es noch eine Lücke gibt, dass man es gut findet und noch etwas sieht und weiss nicht, wie blind an den Spalt ausweichen. Macht man es und rechnet mit, ja, dass man da Veränderungen bekommt, ja.
Wir haben es gehört, du bist schon 49 Mal auf dem Eiger gsi und jetzt packst deine Jubiläumsbesteigung noch in ein anderes Projekt, die Um was geht es da genau?
Hey, das ist eigentlich ursprünglich ein Projekt, das ich eben maximal meinem Grossjahr hätte erzählen können und eigentlich unter dem Deckel behalten. Und dann ist der Fabio Lerch, das ist, er arbeitet bei 4M Muskathlon, ist zu mir gekommen und gesagt, hey, ja, die, komm, wir machen doch ein Projekt daraus. 50 ist die Eigerbestiegung. Und ja, das planen vom Eigerplatz Bern. Also eigentlich von Stadt Bern auf den Eiger joggen. Genau, 100 Kilometer Distanz, mit dem Abstieg ist es etwas mehr und ca. 7000 Höhenmeter. Und dann hat er mich gefragt, ob wir einen Solomuskathlon daraus machen und jetzt machen wir so eine Spendeaktion von Compassion, die haben ein Projekt in Tansania, in der Kilimanjaro-Region, wo sie sanitäre Anlagen bauen für 600 Kinder. Und dann habe ich gesagt, hey Fabio, das ist eine coole Sache, wir machen da etwas. Und jetzt sind wir am 18'000 Franken sammeln für das Projekt.
Schon auf dem Kilimanjaro gewesen, oder immer noch in der Schweiz oder in den europäischen Alpen?
Ja, genau. Also ja, in Neuseeland habe ich den einen oder anderen gemacht, einfach in der Ferien. Aber Kilimanjaro, das bin ich noch nicht gewesen, tatsächlich.
Ja, schon auf der Pocketlist, den willst du noch?
Ich führe keine Listen, aber eventuell. Man wird's
wenn,
sehen.
Wenn man jetzt da mitmachen bei diesem Projekt, wenn man dich möchte unterstützen möchte, wo findet man das?
Bei Compassion auf der Seite oder auch Muskathlon, solomuskathlon.ch kann man das machen, ja.
Wir haben es ja gehört, dass du, wenn du ein Projekt hast, dann eben um 2 aufstehst und gehst go rennen. Wären wir jetzt wieder in so einer Aufbauphase, dem
ja, Fall, genau.
In der Nacht?
Ja, also jetzt habe ich das ein bisschen weniger nachts und Tag gemacht als auch schon, aber ich bin schon unterwegs, ja.
Also 100 Kilometer rennen und dann am Schluss noch klettern. Ich finde es einfach gesponnen. Also ich bin komplett fasziniert.
Ja, es hat schon etwas gesponnen.
Ja, also eben auf jeden Fall alles Gute für das Projekt.
Ja, danke schön.
Und es geht ja weiter. Also du bist schon mit deinen Kindern am Klettern. Wie ist das für dich? Du hast das Hobby, die Leidenschaft von deinen Eltern bekommen und jetzt geht es schon weiter auf deine Kind, wie ist das?
Ja, das ist eigentlich noch schön und auch gar nicht irgendwie gepusht. Also ich merke, ich mache eigentlich, also klar, wenn ich ein Gestell anlege, kann ich mit ihnen klettern. Und, aber es ist nicht irgendwie so, dass man aktiv ist und das mega fördert. Und gleich jetzt, mein Sohn, wird jetzt der 5. im Juli und er möchte mich akklimatisieren, gehen akklimatisieren in Mönchsjochhütte auf 360 übernachten. Und dann habe ich gesagt, er darf da mitkommen und er freut sich schon extrem. Und am nächsten Tag wird er sogar noch ein bisschen auf einen Mönch, also einen Mönch aufsteigen, weil er gesagt hat, das ist doch gut, wenn wir am nächsten Tag eine Tour machen. Und seine Idee wäre gewesen, auf dem Mönch zu übernachten, zu verstoben. Dann habe ich gesagt, ja, nein, das lassen wir das schon gerade sein.
Das geht nicht.
Das nein, definitiv nicht. Nein, das wäre gar nicht. Ja.
Also, aber der Schweizer Kletternachwuchs ist gesichert.
Sehen wir es, ja.
Ja, also, ich meine, jetzt geht noch die Frage, du kennst ja die Risiken. Gleich wie bei deiner Frau, die die Risiken kennt, dass sie dir vertraut, wenn jetzt auf einmal dein Bub 12 ist, 15 und sagt, ja, ich gehe jetzt schon allein auf den Eiger. Wie wäre das?
Komisch, befremdend. Ich denke so, ich glaube, wenn man etwas macht, kann man es selber beeinflussen und wenn es jemand anderes macht,
ja,
nee.
Du müsstest nicht auch gehen lassen, weil du willst ja auch gehen lassen werden.
Es ist genau der Punkt und da ist die Schwierigkeit. Und ich glaube, ich müsste ein bisschen reinwachsen und dann ging es dann schon. Ja. Aber meine Frage ist, wie ist es? Ist das die Antwort?
Also klar. Also, alles Gute dir und der Familie und danke für alles, Messer.
Ja, danke vielmals.
Und wenn ihr Adi mal beim Speedklettern sehen wollt, eindrückliche Bilder haben wir im Fenster zum Sonntagtag. Die einen kommen dort beim Zuschauen schon Höhenangst über. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Dort dann einfach Knüpfung zu anderen Podcasts, die ERF Media produziert. Psychohygiene, Glaube kompakt, Stillleben, nur schon Titel tönen spannend. ERF Media finanziert sich mit Spenden. Den Link für einen Supporterbatzen gibt es ebenfalls in den Shownotes. Und wenn unsere Bücher gefällt, dann sagt es weiter, abonniert und gebt eine positive Bewertung. Danke vielmals und bis bald.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.